und an einer Haltestelle steigen plötzlich 10 Leute dazu. Und jetzt fahren die von einer Haltestelle zur anderen durch die Stadt. Und dann irgendwann hält die Straßenbahn wieder und da steigen 11 Leute aus. Aber die 3 Wissenschaftler waren sitzen geblieben. Jetzt hatten die Wissenschaftler ein großes Problem. Was ist hier passiert? Ein Wunder vor unseren Augen. Aber sie fingen doch an, das zu lösen, das Problem. Und der Biologe fing an und sagte, das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Die haben sich inzwischen vermehrt. Der Physiker sagt, für mich ist auch kein Problem. Das ist einfach eine Frage der Messungenauigkeit. Und als drittes kam der Mathematiker und der sagte, was wollt ihr denn? Wenn gleich in der nächsten Haltestelle wieder einer zusteigt, dann stimmt die mathematische Bilanz. So hatte jeder eine Lösung gefunden zu diesem Problem, das wir wohl als ein Wunder bezeichnen können. Wir leben im 21. Jahrhundert und haben sehr viele Fortschritte in der Wissenschaft erlebt. Herzen sind transplantiert worden. Die Menschen sind zum Mond geflogen, der genetische Code wurde sequenziert. Man muss genau sagen, in den Zeitungen stand, er wurde aufgedeckt. Das stimmt natürlich nicht. Wir kennen nur sehr, sehr wenige Teile des menschlichen Genoms, was es bedeutet. Das meiste ist uns unbekannt. Wir haben nur die Sequenz, also die Reihenfolge der einzelnen Buchstaben gefunden. Das Schaf Dolly wurde geklont und viele, viele Dinge sind gemacht worden. Und so taucht die Frage auf in diesem Zusammenhang, wie sind denn jene Dinge die zu verstehen, die in der Bibel stehen? Also zum Beispiel die Jungfrauengeburt, wie ist das mit der Auferstehung der Toten? Oder wie können Blinde plötzlich sehend werden? Und im Alten Testament, da ist eine Situation geschildert, wo es heißt, Sonne, steh still. Wie kann sowas gehen? Wie kann man sowas erklären? Damit wollen wir uns heute Abend ein Stück weit auseinandersetzen. Oft ist mir die Frage gestellt worden, ob es auch Wunder heute noch gibt. Dass man sagt, na ja, das war vor ein paar tausend Jahren, aber wie ist das heute? Und darum möchte ich zunächst mit einem Wunder beginnen aus unseren Tagen. Vor einigen Jahren waren meine Frau und ich in Australien gewesen und wir haben dort einen Arzt kennengelernt. Und dieser Arzt erzählte uns seine Geschichte. Er wohnte unten im Süden von Australien in Adelaide und wollte umziehen nach Norden, nach Darwin hin, weil seine Frau das Klima da unten nicht so gut vertragen konnte. Sie wollte in eine wärmere Gegend hinziehen. Und so fuhren sie dann mit 2 Autos, mit den beiden Töchtern, dieser Arzt vorne mit dem Auto vorweg und seine 11-jährige Tochter mit da drin und im zweiten Auto die Frau mit der 15-jährigen Tochter. Und in Australien ist das so, nicht so wie hier, dass alle 3 Meter eine Ampel steht, sondern da, wenn man durch das Outback fährt, das ist ja vorwiegend Wüste, da geht eine Straße, die geht geradlinig durch bis zum Horizont, da sieht man, wie sie ganz schmal wird. Und da fährt man und fährt man und fährt man, es ändert sich nichts. Und da kann es schnell passieren, dass man irgendwo den Sekundenschlaf erlebt. Und so hat er das auch erlebt. Auf einmal mitten in der Wüste dort gibt es einen mächtigen Knall. Und was passiert? Er war zusammengefahren mit einem großen Diesellastzug. Das Auto hatte sich mehrfach überschlagen und was war passiert? In diesem Knäuel von Auto, von Blech, war die 11-jährige Tochter völlig unversehrt. Überhaupt nichts. Eine ganz kleine Schramme, glaube ich, am Knie, aber sonst gar nichts. Und er war so zugerichtet, dass man ihn schon nicht mehr erkennen konnte als Mensch. Die Nase war abgeschert, die lag daneben. Der Brustkorb war zusammengequetscht, Rippen waren gebrochen. Ein Auge war schon gleich ganz weg. Viele, viele Dinge sind passiert. Das Knie ist zerschmettert worden. Das Herz war so verletzt, das Blut pulste nur so raus. Und man wusste nicht, was man tun sollte. Und da rief man sehr schnell dann einen Hubschrauber an aus Adelaide, der ihn abholen sollte. Vorher war es auch, was ganz selten vorkam, es kam ein Bus hinterhergefahren und der hat die erste Versorgung vorgenommen und er hat den Mann auf die richtige Seite gelegt, so wie man später festgestellt hat, hätte er die andere Seite gewählt, dann wäre das der sichere Tod gewesen. Es war sowieso alles so schrecklich, dass man sowieso mit dem sicheren Tod gerechnet hatte. Aber gleichzeitig hatte man verschiedene Leute in Australien angerufen, die beten können, hatte gesagt, könnt ihr hier beten, es ist etwas ganz Schreckliches hier in der Wüste passiert. Und das haben die auch getan. Als er dann ankam mit dem Hubschrauber im Krankenhaus von Adelaide, da stellte man fest, dass die Wunde im Herzen offenbar verschlossen ist. Ein Wunder. Wie passiert sowas? Dann hat man sich daran gemacht, das alles wieder in Ordnung zu bringen, soweit es geht. Die Nase konnte man nicht mehr wieder verwenden, die war abgeschert, die war daneben. Und dann hat man aus der Rippe eine Nase konstruiert. Der Arzt sagte mir, das wissen die meisten Ärzte gar nicht, wenn man die Rippenhaut nicht verletzt, dann wächst die Rippe weiter, wenn man ein Stück abschneidet. Und das hat man gemacht und hat aus der Rippe, nicht wahr, eine Nase gezimmert, dann Hautlappen rübergelegt und so weiter. Es war dann Folgendes passiert, weil das Knie zertrümmert war. Da hat man es versucht, mit irgendwelchen Hautlappen darüber zu legen. Das hat aber nicht funktioniert. Es gab eine mächtige Entzündung. Und die Ärzte haben sich entschieden, das Bein muss jetzt amputiert werden. Aber da gab es eine gläubige Ärztin im Krankenhaus und die hat gesagt, Moment mal, noch nicht. Ich kenne jemanden, der hat Macht über alle Dinge. Und ich werde beten für das Knie. Das hat sie getan. Am nächsten Tag war die Entzündung weg. Man hat dann einen Wadenmuskel rübergelegt und der ist angewachsen. Und das hat alles geklappt. Viele Dinge, es waren insgesamt 50 Operationen, die dieser Mann erlebt hat, überlebt hat. Und wenn man ihn sieht, hat man nicht den Eindruck, wenn man ihn heute sieht, dass er einen solchen schlimmen Unfall überlebt hat. Wunder in unseren Tagen. So geschieht das. Wir haben ihn gefragt, Karl, wie war das eigentlich? Hast du mit Gott gehadert, als das alles passiert war? Und er hat gesagt, nein, überhaupt nicht. Er sagte, wenn ich die Bibel lese und dort sehe, was der Paulus erlebt hat an Schwierigkeiten und wenn man sieht, wie andere, was andere durchgestanden haben, er sagte, ich kann nur danken, dass Gott mich durchgebracht hat und dass ich so wiederhergestellt bin. Das sind Wunder in unseren Tagen, die es also gibt, die kein Mediziner erklären kann. Wir wollen jetzt uns beschäftigen mit den biblischen Wundern. Wie ist das damit? Ich schaue zunächst einmal den Text an aus Josua Kapitel 10, die Verse 12 bis 14. Und da lesen wir Folgendes. An jenem Tag, als der Herr die Amoriter in die Gewalt der Israeliten gab, hatte Josua vor dem ganzen Volk laut zum Herrn gebetet. Sonne, bleib stehen über Gibeon und Mond über dem Tal Ajalon. Da waren die Sonne und der Mond stehen geblieben, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerecht hatten. Weder vorher noch nachher hat es je einen Tag gegeben, an dem der Herr auf eine so außergewöhnliche Bitte gehört hätte. Damals tat er es, denn er kämpfte auf der Seite Israels. Soweit der biblische Bericht. Das ist ein gewaltiger Text. Da betet jemand, Sonne bleibt stehen, und dann passiert das. Aber steht hier gleich auch am Ende dieses Abschnittes, weder vorher noch nachher hat Gott auf eine so außergewöhnliche Bitte gehört. Aus diesem Text können wir zunächst einmal lernen, es gibt Gebete, auf die hört Gott in der gesamten Weltgeschichte nur ein einziges Mal. So etwas gibt es. Einmal und nie wieder wird Gott auf ein solches Gebet hören. Wenn wir zum Beispiel vielleicht an der Nordsee, da im Sommer am Strand liegen, haben uns gut eingecremt, Faktor 57 oder was da alles so gibt, und sagen, es hat sich so gelohnt jetzt und die Sonne scheint. Ich könnte noch 3 Stunden länger hier am Strand liegen und dann beten wir. Ach Herr, kannst du jetzt nicht mal die Sonne stehen lassen? Dann wird Gott das nicht tun. Da können wir ganz gewiss sein. Aber schauen wir uns das andere Ende der Gebetserhörungen an. Es gibt Gebete, auf die Gott immer, überall, an jedem Ort und zu jeder Zeit sofort hört. So ein Gebet gibt es. Das ist das Gebet, wenn jemand um Errettung bittet. Wir sehen das bei dem Mann am Kreuz, der mit Jesus gekreuzigt wurde, der Verbrecher. Und er sagte: Herr, gedenke doch auch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und augenblicklich, in dem Moment, sagt ihm Jesus: heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Also wer mit einer solchen Bitte zu Jesus kommt und sagt: Herr, errette mich, dass ich nicht verloren gehe, dass ich nicht in die Hölle komme, dass ich in den Himmel komme, das wird der Herr sofort und immer hören. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Das ist das Großartige, dass wir das auch in diesen Tagen erleben dürfen. Wir rufen in diesen Abenden zu Jesus Christus, und wer da kommt und zurückbleibt und sagt, ja, das nehme ich an, der wird gerettet werden. Der darf gewiss sein, dass er in den Himmel kommt. Also auf solch ein Gebet erhört der Herr, immer. Überall in Nürnberg. Überall in München, in Braunschweig, in Sydney, in New York, in Moskau, überall, wer sich so aufmacht und darum bittet. Es gibt andere Gebete, jetzt sehen wir schon, wo die Grenzen liegen. Es gibt Gebete, auf die hört Gott nur einmal in der Weltgeschichte, und es gibt Gebete, die erhört er sofort. Und es gibt andere Gebete, da hat Gott Zeit und Stunde, wie er und wann er darauf reagiert. Vergeblich gesprochen ist jedenfalls kein Gebet, sowas gibt es nicht. Aber Gott in seiner Weisheit weiß in vielen Fällen besser als wir, was uns gut tut, wie er Gebete erhört. Manchmal erbitten wir etwas, wo wir gar nicht wissen, was wir da erbitten. Und es ist viel besser, wenn Gott das anders, auf andere Weise erhört und auch zu einem anderen Zeitpunkt. So können wir aus diesem kurzen Text schon einmal dieses Wesentliche lernen, wie das mit den Gebeten ist. Aber wir kommen jetzt auf ein zweites Problem, und ich bin oft darauf angesprochen worden von Studenten, die mir sagen, ja, aber das ist doch ein falsches Weltbild, was hier unterstellt wird. Die Sonne, die bewegt sich doch gar nicht. Die Sonne steht doch im Zentrum unseres Planetensystems. Es ist doch die Erde, die sich dreht. Stimmt, hundertprozentig, ganz klar. Aber wir müssen bedenken, dass jeder moderne Astronom vom Sonnenaufgang und vom Sonnenuntergang spricht. Und warum sagt er das so? Weil das die Bewegung ist, die wir beobachten. Wenn wir die Sonne sehen, dann sehen wir, sie geht im Osten auf, hat im Süden den Höhepunkt und geht im Westen unter. Das ist das, was wir beobachten. Und darum finden wir auch in einem ganz modernen Kalender des 21. Jahrhunderts, wo die Zeiten angegeben sind für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das ist ganz normal. Und genau das tut die Bibel. Das müssen wir lernen. Das gilt auch für alle anderen Aussagen der Bibel. Die Bibel beschreibt die Phänomene immer vom Standort des Beobachters. Nie anders. Weil sie vom Standort des Beobachters am besten verstanden werden. Das ist das, was wir auch sehen. Und so tut es die Bibel. Sie beschreibt immer an der Stelle das, wo wir es sehen. Ich kann mich noch erinnern an meine Mechanikvorlesungen, die ich bei dem Professor Pestel, einem sehr bekannten Mann, gehört habe. Und wir haben ihn als Studenten sehr, sehr geschätzt. Er war bei uns Studenten sehr beliebt, weil er wirklich den Kontakt zu uns auch fand. Aber er war auch einerseits sehr gefürchtet. Seine Klausuren, die hatten es in sich. Seine Prüfungen, da wusste man, hier wird wirklich Wissen abgefragt. Er hat nicht abgefragt, ob wir rechnen können. Er wollte wissen, ob wir die Mechanik des Systems verstanden hatten. Und das konnte man zeigen, wenn man die Gleichungen berechnen wollte, wenn wir das Koordinatensystem, den Nullpunkt des Koordinatensystems, an die richtige Stelle gesetzt haben. Wenn man das nämlich gemacht hat, wenn man das Koordinatensystem richtig gesetzt hat, dann wurden die Gleichungen, die man aufgestellt hat, die Differentialgleichungen, was es immer waren, die waren dann leicht lösbar. Die lösten sich in wenigen Minuten auf. Wehe, man hatte das ganze System nicht verstanden und hat ein Koordinatensystem irgendwo hingelegt, und dann wurde der Rechenaufwand so immens, dass man das innerhalb der Klausurzeit überhaupt nicht schaffen konnte. Und daran ist mir deutlich geworden, es kommt sehr darauf an, wenn wir in der Mechanik wissenschaftliche Aufgaben lösen, dass wir das Koordinatensystem an die richtige Stelle setzen. Und genau das tut auch die Bibel. Die Bibel setzt das Koordinatensystem dorthin, wo der Beobachter steht. Von da aus kann man die Phänomene am besten erklären und am besten sehen. Man kann natürlich die Beschreibung, die Bewegung der Erde auch so beschreiben, wenn man das Koordinatensystem zum Beispiel in den Mittelpunkt des Jupiter legt und beobachtet von diesem Punkt aus, welche Bewegungen die Erde macht. Das sind ganz komplizierte Schleifenbewegungen, die man von da aus beobachten würde. Niemand wird das so beschreiben. In der Mechanik würde er eine 5 kriegen, wer das macht. Sondern man macht das, indem man, wenn man von der Erde redet, dass man das in den Mittelpunkt der Erde dreht und von da aus die Drehbewegung der Erde beschreibt, um die eigene Achse. Und genau so geht die Bibel vor, indem sie immer das so beschreibt. Der Jesus, ich sage mal ein Beispiel dazu, der Jesus sagt in Lukas 12, Vers 54 bis 56, wo er etwas über das Wetter sagt. Und er sagt, wenn ihr eine Wolke aufsteigen seht vom Westen her, so sagt ihr gleich, es gibt Regen. Und es geschieht so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß werden und es geschieht so. Für welchen Ort gilt diese Wetterbeschreibung? Nur vom Ort des Beobachters, und das ist Israel. Er sagt es in Israel. Als ich im vergangenen Jahr in Paraguay war, das liegt auf der südlichen Halbkugel, da gibt es eine andere Regel. Wenn der Wind von Norden kommt, dann kommt er vom Äquator, dann kommt heiße Luft. Dann gibt es heiße Tage. Dann geht es über 40 Grad, wenn diese Luft kommt. Wir sehen eine völlig andere Regel, die dann gilt, wenn man einen ganz anderen Beobachtungsort hat. Und so wird das beschrieben. Wenn die Bibel uns etwas sagt über die Rückkehr des Volkes Israel, da wird beschrieben, dass das Volk Israel in ganz großem Maße freigegeben werden muss, aufgrund des Willens Gottes, vom Land im Norden. In der Sprache der Bibel heißt das Land gegen Mitternacht, von Norden. Auffällig ist, dass Jerusalem und Moskau auf demselben Längengrad liegen. Also dass das Land im Norden, die frühere Sowjetunion. Seit 1989 sind 840.000 Juden aus der Sowjetunion der früheren zurückgekehrt. Im Alten Testament längst beschrieben. Von wo kamen sie also? Nun, vom Standort des Beobachters Israel. So ist das beschrieben. Hätte man das beschreiben wollen für Amerika, dann müsste man ganz anders sagen. Ja, also dass wir das ganz wichtig herausstellen, es hängt immer ab, das wird immer so beschrieben in der Bibel, vom Standort des Beobachters. Und so genauso auch in dieser Geschichte, es wird vom Standort des Beobachters beschrieben, dass die Sonne stehen bleibt. Nun, jetzt transformieren wir das in unser heutiges Wissen, dass wir jetzt einmal absolut denken und wir können sagen, nun gut, wissen wir, dass das bedeutet, die Erde dreht sich um die eigene Achse. Wenn die Sonne stehen bleibt, bedeutet das für die Erde, dass sie aufhört zu drehen. Ja? Die Drehbewegung der Erde hört auf. Aber das ist gefährlich. Wenn die Erde plötzlich aufhört zu drehen, aufgrund der Massenwirkungskräfte passiert Folgendes, die Ozeane schwappen über, die Flüsse gehen über die Ufer, alle Seen, die Tassen fallen aus dem Schrank, die Soldaten kippen um und alle Leute auch. Das ist gefährlich. Und doch geschieht das hier und keiner merkt ein Rucken, keiner kippt um, keine Tassen fallen aus dem Schrank. Wie kommt das? Derjenige, der auf dieses Gebet gehört hat, weiß aufgrund der Naturgesetze, welche Nebenwirkungen das haben wird. Da er selbst die Naturgesetze gemacht hat, steuert er dagegen. Gar keine Frage dafür ihn. Sonst wäre er nicht allmächtig. Aber da er allmächtig ist, kennt er alle Parameter, die eingehalten werden müssen, dass es funktioniert. So einfach ist letztlich die Lösung. Wir haben es mit einem allmächtigen Gott zu tun, der hier handelt. Ein anderes Wunder aus dem Neuen Testament finden wir in Matthäus 8, Vers 24 bis 27. Da heißt es, mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen, aber Jesus schlief. Da weckten ihn die Jünger und riefen voller Angst: Herr, hilf, denn wir gehen unter. Jesus antwortete: Warum habt ihr Angst? Habt doch mehr Vertrauen zu mir. Dann stand er auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Sofort legte sich der Sturm und der See lag still da. Alle fragten sich voller Staunen: Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Auch hier eine ganz erstaunliche Begebenheit. Die Jünger fahren über den See Genezareth und Jesus schläft vorne im Boot. In aller Seelenruhe, als wenn da gar nichts passiert. Und die Jünger merken, die Wellen werden höher, der Sturm wird stärker, das Wasser tritt ins Boot. Und sie sehen, sie haben nur noch wenige Minuten wohl zu leben. Und dann wecken sie den Herrn Jesus. Und der steht einfach auf und bedroht nur Wind und Wellen. Und schlagartig ist Ruhe im Karton. Schlagartig. Denn hier steht, sofort legte sich der Sturm und der See lag still da. Es war also nicht die Abendflaute, das wissen ja die Segler, abends kommt die Abendflaute, da wird der Wind immer schwächer. Das war hier nicht der Fall. Es war ein mächtiger Sturm und sofort hörte das auf. Naja, da wird ein Physiker sofort sagen, naja, in jedem Molekül steckt ja Energie drin, können wir sogar ausrechnen, 1/2 mv². Auch in den Wassermolekülen, da steckt Energie drin. Wo ist die Energie geblieben? Hier ist derjenige am Werk, der Himmel und Erde gemacht hat. Das müssen wir wissen. Der in dem Boot dort schläft, das ist nicht irgendjemand, kein Physiker und Chemiker. Es ist der Urheber aller Dinge. Es ist der Schöpfer der Welt. Der sich das alles ausgedacht hat, mit Sturm und Regen und Wind und allen Dingen, das ist alles, das geschieht nach seinen Gesetzen. Und er kann an jedem Moment, zu jeder Zeit, kann er an dieser Schraube drehen, das verändern. Der Jesus als Schöpfer kam ja nicht mit einem Personalausweis oder Reisepass in diese Welt, wo drin stand Schöpfer, Sohn Gottes und alle Bezeichnungen. Er kam in diese Welt und hat dann durch seine Taten und durch seine Reden sich ausgewiesen, wer er ist. Das haben alle gemerkt. Auch die frommen Leute, die Pharisäer und alle Leute, auch die Sünder, das haben alle gemerkt. Hier ist einer, der ist anders als alle anderen. Hier ist einer, der lügt nicht. Hier ist einer, der stiehlt nicht. Hier ist einer, der redet nicht über andere Leute. Hier ist einer ohne Sünde. Und hier predigt einer, wie noch nie jemand gepredigt hat. Und hier handelt jemand in Vollmacht, wie noch nie jemand über diese Erde gegangen ist, was der alles tun konnte. Und so weist er sich aus als der Sohn Gottes, der Macht hat über alle Dinge. Und diese Macht kann er auch weitergeben an andere, die an ihn glauben. Dazu eine weitere Geschichte aus dem Neuen Testament. Wir finden sie in Apostelgeschichte 3, 1-8. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Gelähmten und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Der Mann war seit seiner Geburt krank und bettelte dort wie an jedem Tag. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er uns auch um etwas Geld. Sie blieben stehen und Petrus sagte: Sieh uns an. Erwartungsvoll blickte der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte: Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Was wir hier gehört haben, ist ein medizinisches Wunder. Etwas, was medizinisch völlig unmöglich ist. Hier ist einer von Geburt an gelähmt. Der hat also noch niemals in seinem Leben die Beinmuskeln verwendet. Noch nie gegangen. Die sind total abgeschlafft. Da ist nichts, was da noch funktioniert. Und plötzlich wird ihm gesagt: Steh auf und geh. Und er tut das. Jetzt würden wir sagen, ja, den müsste man doch erstmal in eine Reha-Klinik schicken. Da müssen erstmal die Muskeln in Gang gebracht werden, ordentlich massiert und erstmal so kleine Bewegungen. Und irgendwann wird er auch so mal aufstehen können. Nichts dergleichen. Auch hier lesen wir, dass er sofort gehen konnte. Augenblicklich. Und da sehen wir, das ist auch ein Wunder. Das ist etwas, was wir medizinisch nicht erklären können. Und da kann hier ein Mediziner 7 Doktortitel haben, er wird es nicht erklären können. Weil alles gegen seine medizinische Kenntnis hier geschieht. Auch hier, weil das im Namen des Herrn Jesus geschieht. Jetzt haben wir einige der Wunder kennengelernt. Es gibt sehr, sehr viele in der Bibel. Man kann fast die Bibel aufschlagen und auf der Seite, wo man gerade ist, wird man ein Wunder lesen. Astronomische Wunder, physikalische Wunder, chemische Wunder, biologische Wunder, botanische Wunder, medizinische Wunder. Wunder aller Art kommen in der Bibel vor. Wie können wir definieren, was ein Wunder ist? Was ist das eigentlich? Ich will zunächst einmal eine vorläufige Definition geben für Wunder. Als Wunder bezeichnen wir ein Ereignis, das Staunen hervorruft, das unerwartet und unberechenbar auf den Menschen zukommt. Es ist für uns Menschen nicht machbar. Das ist klar. Wir können es nicht tun. Und wenn wir das sehen, ruft das Staunen hervor. Und es ist unerwartet. So etwas würden wir nicht erwarten. Damit haben wir eine Trennlinie gefunden, was Wunder oder was erwartet wird in unserer Welt und was nicht erwartet wird. Wie können wir eine genaue Trennlinie ziehen zwischen dem, was erwartet wird und dem, was wir nicht erwarten? Dazu helfen uns die Naturgesetze. Und darum muss ich jetzt ein wenig über Naturgesetze sprechen. Vor einiger Zeit waren meine Frau und ich in Hamburg, am Hamburger Hafen, und da lag so ein großes Schiff. Und dann beobachte ich so, wie dieses Schiff so im Hafenwasser sich so bewegte, so langsam hin und her, schaukelte da so etwas, klein wenig Wind war da, bewegte sich so. Und in dem Moment fiel mir ein Naturgesetz ein, das schon Archimedes herausgefunden hatte. Das ist also eines der Naturgesetze, die schon sehr früh in der Weltgeschichte erkannt worden sind. Und Archimedes hatte herausgefunden, dass ein schwimmender Körper genau so viel wiegt, dass die verdrängte Wassermenge genau so viel wiegt wie der schwimmende Körper. Also anders ausgedrückt, dass im Hamburger Hafenwasser, im Hafenbecken, verdrängte Wasser von diesem Schiff, wenn wir es auf die Waage legen würden, stellen würden, würde exakt genauso viel wiegen wie das gesamte Schiff mit Masten und Aufbauten und allem. Ganz genau, auf Milligramm genau, ganz exakt stimmt das. Das ist ein Naturgesetz. Jetzt wollen wir einfach einmal ein Stück staunen über Naturgesetze. Wie kommt es eigentlich, dass das Hamburger Hafenwasser so etwas weiß? Das ist doch eigentlich nicht zu begreifen, oder? Ja, stellen wir uns einmal vor, da jetzt dieses Schiff, das liegt da, nicht wahr, vor Anker, oder da liegt auch noch ein Tau, nicht wahr, wo da mit einem Tampen das festgemacht ist. Und jetzt nachts läuft eine Ratte rüber auf das Schiff. Was macht das Schiff jetzt? Das Schiff taucht jetzt etwas mehr ein. Und zwar genau so viel Wasser wird mehr verdrängt, wie die Ratte wiegt. Einschließlich Schwanz der Ratte. Alles dabei. Woher weiß denn das Hafenwasser das? Haben wir schon mal darüber nachgedacht? Das ist gewaltig. Das ist etwas, was wir nicht begreifen können, was da geschieht. Und jetzt stellen wir weiter uns vor, der Kapitän, der nimmt noch ein kräftiges Abendessen ein. Und dann sagt er, jetzt gehe ich nochmal an Bord, von Bord. Und verlässt das Schiff. Was macht das Schiff? Es hebt sich. Genau so viel, wie der Kapitän wiegt, einschließlich des Abendessens. Wenn er noch ein Kotelett mehr gegessen hat, dann muss ich das Hafenwasser genau um ein Kotelett mehr noch anheben. Wenn ich so etwas ausrechnen sollte, ich könnte das gar nicht. Ich kenne nicht die mathematische Form des Schiffes. Das ist irgendwie so zusammengeschustert worden, hätte ich beinahe gesagt, aber nicht auf mathematisch präzise Weise. Da ist irgendwo die Farbe abgeblättert und dort im Hafenwasser guckt dann auch irgendwo ein Stück von der Schraube raus. Also alles unregelmäßig, ich könnte das gar nicht berechnen. Und doch stimmt es genau auch für ein solches unregelmäßig gebautes Schiff, dass es exakt milligrammweise übereinstimmt, dass wirklich die verdrängte Wassermenge im Hamburger Hafen genauso viel wiegt wie das Schiff. Egal was darauf geht und runter geht und so weiter. Ja, da komme ich aus dem Staunen nicht raus. Haben wir schon mal mitgedacht darüber? Und das gilt nun nicht nur für dieses eine Schiff, das ich dort gesehen habe, das gilt in gleicher Weise auch für alle Schiffe auf den Weltmeeren und auf den Flüssen und wo überall. In Sydney, in New York, überall in den Häfen und auf den Ozeanen gilt genau diese Bedingung. Überall gilt das. Auf der ganzen Welt. Ist das nicht gewaltig? Dieses Naturgesetz, dass ein schwimmender Körper so viel Wasser verdrängt, wie er selber wiegt. Dass irgendwo ein Baum steht da am Fluss und da fällt plötzlich ein Ast runter und der Ast schwimmt. Was macht das? Wie sieht das aus? Der Ast, der guckt ein Stück aus dem Wasser raus und er verdrängt insgesamt so viel, wie der ganze Ast wiegt. Woher weiß das Flusswasser denn, dass da überhaupt ein Ast runtergefallen ist? Und wie tief, wie viel Wasser freigegeben werden muss, damit das genau stimmt, dieses Gesetz? Und in der Badewanne, da spielt ein Kind mit so einer Kunststoffspielente. Und da gilt auch für diese Spielzeugente, dass es genau so viel Wasser verdrängt an Badewasser, wo auch noch Seife enthalten ist, wie diese Spielzeugente wiegt. Das ist gewaltig. Und das gilt sogar für richtige Enten. Wenn wir irgendwo auf einen Teich gehen und da schwimmt eine Ente, das könnten wir überhaupt nicht berechnen. Dieses Gefieder, nicht wahr, da steht eine Feder ab, die eine so, die andere so. Und wenn wir die ganze Ente wiegen würden, nicht wahr, und würden das verdrängte Wasser nehmen, das verdrängt wird durch diese Ente, es stimmt exakt überein. Gewaltig. Haben wir mal staunen gelernt über die Naturgesetze, dass die so präzise, so genau eingehalten werden. Das ist gewaltig. Da müssen wir doch, wenn wir konsequent das weiterdenken, da muss doch jemand sein, der das genau ausrechnet und dann dafür sorgt, dass das genau so eingetaucht wird, damit diese Bedingung dieses Naturgesetzes eingehalten wird. Das ist doch logisch, das muss doch sein, oder? Ja, unbedingt muss das sein. Es kann ja nichts von alleine geschehen. Und tatsächlich ist da jemand, der dafür Sorge trägt. Der darauf ganz genau Acht hat, dass dieses Naturgesetz eingehalten wird. Von diesem einen, der das macht, lesen wir im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 16. Denn in Jesus Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Alles. Alles ist durch ihn gemacht. Und wenn wir weiterlesen in Vers 17, da steht ein ganz kurzer Satz. Denn es besteht alles in ihm. Alles. Dass das eingehalten wird genau, liegt daran, dass der Jesus dafür sorgt. Nun braucht er dazu keine Computer und keine Messgeräte und was weiß ich alles, wie wir uns das vorstellen. Bei ihm reicht es aus, dass er sein Wort spricht und dann geschieht das. Er hat die Naturgesetze eingesetzt in seiner Schöpfung und ihnen befohlen, dass immer in dieser Welt das eingehalten wird und die tun das. Alle Moleküle auf der Welt richten sich genau nach dem, was der Jesus befohlen hat. Die sind ihm gehorsam, bis ins Letzte. Im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3, da lesen wir, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Das ist die Beschreibung dessen, was ich eben erklärt habe. Durch sein kräftiges Wort erhält er das alles, dass das genau so abläuft, wie es ist. Das ist äußerst wertvoll, dass er die Naturgesetze gesetzt hat und ihnen befohlen hat, dass sie immer eingehalten werden müssen. Wenn das nicht so wäre, könnten wir keine Autos bauen, könnten wir kein elektrisches Licht haben, könnten unsere Zellen nicht funktionieren, wir könnten nicht zum Mond fliegen, Wir können keine Bügeleisen anwenden, wir könnten kein Essen kochen. All das, was in dieser Welt geschieht und was abläuft, läuft alles ab unter der Regie der Naturgesetze, die er gesetzt hat, der Jesus. Also denken wir daran, wenn wir nachher nach Hause fahren und wir auf das Gaspedal drücken, dass diese Wirkung überhaupt möglich ist, dass dadurch ein Motor getrieben wird, das beruht auf Naturgesetzen, und diese Naturgesetze hat der Jesus gemacht. Und wenn Sie heute Abend noch einen Schluck Wasser trinken und das Wasserglas fällt runter und zerbricht, dann ist das auch eine Folge der Naturgesetze. Auch wenn uns das nicht so gut angeht, wenn da was runterfällt. Aber wir müssen ungeheuer dankbar sein dafür, dass er die Naturgesetze gesetzt hat. Das ist sehr wichtig. Wir können es auch so ausdrücken, der Jesus hat die Oberhoheit über alle Dinge im Mikrokosmos und Makrokosmos. Alles, alles, was da geschieht, läuft ab nach den Regeln der Naturgesetze. So, nachdem wir so viel über Naturgesetze gesagt haben, können wir näher definieren, was Wunder sind. Jetzt kommt die exaktere Definition für Wunder. Wunder sind solche Ereignisse in Raum und Zeit, die außerhalb des Rahmens unserer Naturgesetze ablaufen. Derjenige, der die Naturgesetze gemacht hat, der sie geschaffen hat, kann natürlich zu jeder Zeit und in jedem Augenblick sagen, jetzt nicht. Wenn er auf dem See Genezareth spazieren gehen will, ohne einzutauchen, dann befiehlt er dem Gravitationsgesetz, jetzt nicht. Und das Wasser ist gehorsam und gibt das nicht frei, dass er da eintaucht. Weil er die Macht über alle Dinge hat. Wir sehen also, die Naturgesetze sind ein Maßstab dafür, dass wir sagen, hier ist etwas gesetzt, was ein Wunder ist, was wir erwarten oder was wir nicht erwarten. Jetzt haben wir eine deutliche Trennlinie gefunden zwischen Wundern und solche Dinge, die zwar auch wunderbar sind, dass sie geschehen auf jeden Fall, aber das nennen wir das, was in dieser Welt ständig abläuft. In der Bibel lesen wir viele Dinge, die außerhalb der Naturgesetze, und wir können es überhaupt nicht anders erklären, dass das im Rahmen der Naturgesetze abläuft und viele Dinge, die außerhalb dieses Rahmens laufen. Also alle diese Wunder, die dort stehen in der Bibel, sind letztlich ganz einfach zu verstehen, nämlich so, hier greift der Schöpfer selbst ein in seine Schöpfung und ändert das. Und darum kann er auf der Hochzeit zu Kana ganz einfach für ihn aus Wasser Wein machen. Da kann ein Chemiker nur davor stehen und staunen. Eigentlich sagt er, dürfte das nicht sein. Ja, das Naturgesetz, das eigentlich dafür zuständig ist, gilt jetzt nicht, weil der Schöpfer gehandelt hat. Auch die Schöpfung selbst ist ja nicht durch die Naturgesetze gemacht. Die Schöpfung, die ganze Welt, ist ja gemacht worden durch sein Wort. Das ist ein ganz neues Phänomen, sowas kennen wir gar nicht. Kein Physiker und kein Chemiker kann auch nur ein Gramm Wasserstoff erzeugen, dadurch, dass er in ein Labor geht und spricht. Aber Gott kann das. Er spricht, dann ist das da. Materie, können wir uns merken, einen wichtigen Satz, Materie entsteht nur durch Sprechen, auf keine andere Weise. Aber durch Sprechen entsteht Materie. Es kommt nur darauf an, wer da spricht. Und das muss der Schöpfer sein. Das können wir nicht. Aber wenn er das tut, dann wissen wir das. Es stellt sich die Frage, kann man eigentlich Wunder immer auf Anhieb erkennen, dass es Wunder sind? In vielen Fällen ja, aber manchmal nicht. In Jakobus 5 lesen wir von Elia, dass er gebetet hat und 3,5 Jahre setzte in Israel der Regen aus. Nur hätten wir damals einen Meteorologen der damaligen Zeit gefragt, er hätte es erklären können. Er hätte gesagt, ja, es kommen keine Wolken mehr vom Mittelmeer her. Und darum regnet es hier nicht mehr. Ganz einfache meteorologische Erklärung. Stimmt nicht. Dahinter stand Gebet und aufgrund des Gebetes hat der Schöpfer gehandelt. Und als Elia nochmal betete, da hat es geregnet, in Strömen, genug. Jetzt würde ein Meteorologe sagen, naja, da kam vom Berg Hermon, da waren die Kondensationskeime und da haben sich Tröpfchen gebildet und dann hat es geregnet. Mag man so erklären, stimmt aber nicht. Hier hat der Schöpfer gehandelt und keiner hat es gemerkt, dass es ein Wunder ist, dass hier der Schöpfer gehandelt hat. So ist das oft, wenn der Schöpfer handelt. Oder denken wir an die Geschichte von David und Goliath. Der David trat gegen Goliath an, der gegen Gott lästerte. Und da der Goliath, der war gepanzert, wer weiß wie, ich weiß nicht, wie viel Kilogramm Eisen der am Körper hatte, es war alles abgedeckt, meinte er jedenfalls. Und der David, der sagt, so eine Rüstung ist mir viel zu schwer. Der war so, wie er war. Kleiner Kerl wohl. Und er tritt an, aber er sagt, im Namen Gottes tue ich das. Und er nimmt eine Steinschleuder und sucht sich da ein paar Steine in der Wüste und fängt da an, in der Luft zu fuddeln, da irgendwie, nicht was weiß ich, was kann man mit so einer Schleuder machen? Das ist ja keine Kimme, kein Korn, ist ja nichts dran, kann man nicht mal zielen mit. Wie soll man damit umgehen? Und der schleudert das Ding durch die Luft. Vielleicht ist der Stein sogar nach hinten losgegangen, wäre gar keine Frage. Wenn Karl May schon in die Ecke schießen kann, wie viel mehr David mit Gott? Ist doch klar. Und zielorientiert genau trifft es den Goliath an der Stelle, wo er keinen Panzer hat. Und er kippt um und ist tot. Handeln Gottes. Ein Physiker würde sagen, na ja, Wurfparabel, kann man genau berechnen, nicht wahr, wie das geht. Und so ist das passiert. Und hat nicht gemerkt, dass hier Gott gehandelt hat. Wir haben jetzt schon einige Wunder kennengelernt. Jetzt möchte ich ein anderes Wunder nennen, das ich persönlich in unserer Zeit für das größte Wunder überhaupt halte. Vielleicht nochmal ein Wunder, das ich als das größte überhaupt ansehe, ist erstmal die Erschaffung dieser Welt durch das Vollmachtswort Gottes und die Auferstehung Jesu, wie er von den Toten aufersteht und lebt, was keiner für möglich gehalten hat. Aber was ist das größte Wunder heute? Ein Wunder, das heute passiert. Und jeden Tag passiert. Von einem solchen Wunder steht geschrieben in Apostelgeschichte 16, Verse 29 bis 34. Und da steht, der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben, dann lief er in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Als er die beiden hinausführte, fragte er sie, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Antwort, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du mit deiner Familie gerettet, erwiderten Paulus und Silas. Sie verkündigten ihm und seiner ganzen Familie die Heilsbotschaft. Dann führte er sie in seine Wohnung, bewirtete sie und freute sich mit seiner ganzen Familie, dass er zum Glauben an Gott gefunden hatte. Das war ein großes Wunder. Paulus und Silas wurden gefangen genommen, sie sind im Gefängnis. Plötzlich gegen Mitternacht gibt es ein Erdbeben, die Wände wackeln. Und der Gefängniswärter wusste, wenn die Gefangenen weglaufen, komme ich vor ein römisches Gericht und Kopf ab. Die Römer haben nicht lange gefackelt. Und so kam er in ganz große Sorge. Aber Paulus und Silas, sie laufen überhaupt nicht weg, die bleiben da. Die singen Loblieder, obwohl sie von ihm, gerade von ihm, verprügelt wurden, mit der Peitsche. Die Striemen sind noch hinten auf dem Rücken. Und jetzt wendet sich der Kerkermeister an den Paulus und sagt, was soll ich tun, um Rettung zu finden? Und Paulus gibt ihm eine wunderbare, kurze, knappe Antwort. Glaube an den Herrn Jesus. Was war die Antwort? Und dieser Mann, das ist so schön, der reagiert darauf und er tut das. Er glaubt an den Herrn Jesus, nachdem ihm das gesagt wurde. Bemerkenswert ist ja in diesem Text, warum hier geschrieben steht, Glaube an den Herrn Jesus. Warum steht hier nicht Glaube an Gott? Nun, da hätte der Gefängniswärter gesagt, das tue ich schon. Ich glaube schon an Gott. Hier in Griechenland gibt es ganz viele Götter, da haben wir Zeus und wie sie alle heißen, nicht wahr? Ganz viele Götter. Für alle möglichen Fälle haben wir jeweils einen eigenen Gott. Also das tun wir schon. Und wir haben in Athen die große Akropolis, nicht wahr? Da haben wir sogar eine Göttin. Also wir haben alles hier, gar keine Frage. Aber das sagt Paulus nicht. Er sagt, glaube an den Herrn Jesus, das ist es. Das ist der Punkt. Es geht nicht darum, ob jemand an Gott glaubt. Das wird uns auch gar nicht helfen. Das Einzige, was uns hilft, wenn wir Rettung haben wollen, ist, dass wir an den Herrn Jesus glauben. Manchmal treffe ich auf Leute, die sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich sage, das ist schön. Aber glauben Sie auch an den Herrn Jesus? Da sieht es dann oft anders aus. Es war vor Jahren gewesen, als das Parlament eröffnet wurde, jedes Jahr in Kanada, da wurde ein Gebet gesprochen zu Jesus Christus. Dann haben sich einige Leute dagegen gewandt und wollten das nicht und hat das abgeändert und jetzt betet man nur zu Gott. Und daran wurde mir deutlich, da hat man das Entscheidende aufgegeben. Denn das ist das Markante, das Entscheidende, glaube an den Herrn Jesus und bete zum Herrn Jesus. Und wir können Gott überhaupt nicht haben ohne Jesus, das gibt es gar nicht. Wir können Gott nur haben, wenn wir Jesus haben. Denn in Römer 3 lesen wir, den Herrn Jesus hat Gott für den Glauben hingestellt. Das heißt, es ist der Wille des Vaters, es ist der Wille Gottes, dass wir an den Herrn Jesus glauben. Das will er. Und wenn wir an ihn glauben, haben wir automatisch den Vater. Den Vater können wir nur haben, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. Und darum rufen wir auch immer in die Entscheidung hinein zum Herrn Jesus. Denn durch den Herrn Jesus finden wir Rettung. Durch den Herrn Jesus finden wir ewiges Leben. Und wenn wir das nicht tun, haben wir kein ewiges Leben. Als wir zu Vorträgen in Polen waren, das war in Südpolen, da gab eine Frau ein Zeugnis. Und ich habe mich sehr gefreut, was sie da sagte. Sie sagte, als ich mich bekehrt habe zu Jesus Christus, da war mir klar, diese Botschaft muss ich weitergeben an andere Menschen, die noch nicht an den Herrn Jesus glauben. Frömmigkeit haben wir genug in Polen, das ist die Frage nicht. Frömmigkeit genug, was da alles gemacht wird. Aber es kommt darauf an, dass die Leute an den Herrn Jesus glauben. Und da hatte sie eine sehr gute Idee. Sie ließ ein 4 Meter mal 2 Meter hohes Plakat anfertigen, eine Plakatwand, und in großen Buchstaben in polnischer Sprache raufschreiben, diesen Satz, den wir eben gehört haben. Glaube an den Herrn Jesus, dass du gerettet wirst. Und das hat sie an einer sehr befahrenen Landstraße anbringen lassen auf einem Acker, und dieses Acker hat sie gepachtet. Das ist ein Acker. Und jetzt fahren Tausende von Leuten jeden Tag über diesen Hügel hinweg, und wenn sie schon dort ankommen, sehen sie diese riesige Plakatwand, Glaube an den Herrn Jesus. Und diese Frau missioniert 24 Stunden, also rund um die Uhr, von morgens bis abends, auch noch in der Nacht. Und dann hat sie weiter gesagt im Zeugnis, ich weiß nicht, ob eines Tages mein Pächter herkommt und sagt, das gefällt mir nicht, dann mit ihrem Plakat. Am besten wäre es, wenn dieses Grundstück mein Eigentum wäre. Und dann hat sie Geld gespart und hat dann dieses Grundstück gekauft. Jetzt ist das ihr Eigentum und jetzt kann niemand mehr sagen, hier darfst du nicht mehr missionieren. Das tut sie. Das ist ihr Land. Auf ihrem Land kann sie tun, was sie will. Und so predigt sie diese zentrale Botschaft, Glaube an den Herrn Jesus. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du ewiges Leben haben. Das ist so wichtig, dass wir diese Botschaft weiterbringen. Ich staune immer wieder, wie Gott das oft macht, dass so etwas geschieht, dass Menschen den Herrn Jesus finden und dadurch ewiges Leben finden. Ich will einmal eine Geschichte erzählen, die wir erlebt haben, als wir in Russland waren, meiner früheren Heimat, in Nordostpreußen, das war ja früher Deutsch, jetzt ist das Russisch. Und wir waren zu Vorträgen in Königsberg gewesen. Und dann habe ich gesagt, ist es möglich, dass wir mal an einem Tag hinfahren zu meinem Geburtsort in Rheineck? Das liegt 125 Kilometer östlich von Königsberg. Da haben die Russen gesagt, kein Problem, das kriegen wir hin. Wir haben einen alten Bus. Und dann werden wir mit dem Bus da euch hinfahren. Und dann haben sie das gemacht. Das war ein so alter, klappriger Bus. Der war so alt, dass er kaum noch fahren konnte. Wenn wir irgendwo mal an der Ampel stehen blieben, haben wir den nur in Gang gekriegt durch Gebet. nur dann startete der wieder. Also so ein klappriges Ding war das. Aber wir sind damit gefahren. Und jetzt fahren wir und fahren weiter und kommen dann durch den Ort Gumbinnen. Und dort in Gumbinnen passiert uns Folgendes, der Ganghebel bricht durch. Das war so ein alter Bus. Ja, was nun? Es war auch Feiertag. Aber dann trafen wir dort auf der Straße einen Russen Und er sagte, ja, ich habe eine Bohrmaschine, man kann jetzt da den Gangkabel da durchbohren und dann einen Splint durchmachen und dann geht das so notdürftig wieder weiter. Wurde gemacht, dann fuhren wir weiter und irgendwann kamen wir dann auch dort an, mein Heimatort, der nicht mehr existierte, das wusste ich schon von Verwandten. Es war also nur ein freies Feld, Steppe, da wuchs auch jetzt nichts, obwohl das fruchtbares Land war. Dann fuhren wir wieder zurück und kamen wieder zurück über Insterburg, weiß ich noch genau, wo das war. Und irgendwo, da auf der Straße, irgendwo in Insterburg, da bricht der Ganghebel, zack, nochmal weg. Was nun? Das Material war geschwächt, nochmal bohren ging nicht und da war nur eine Möglichkeit gegeben, jetzt dieses Ding zu schweißen. Und auf der Straße hatten wir wirklich da jemanden gefunden, der sagt, ich habe ein Schweißgerät. Und dann wurde das so notdürftig geschweißt. Hat so eine gute Stunde gedauert, da war das wieder fertig. Und nun saßen wir da, wir waren mit mehreren dorthin gefahren, waren dann nun in Insterburg. Aber wir hatten so etwa 30 von diesen Fragenbüchern in Russisch. Und diese Fragenbücher, die haben wir dann dort hier und da, wer da vorbeikam, so verteilt. Und die Leute nahmen uns das sofort ab, wenn sie da ein Buch geschenkt kriegen, das war natürlich eine große Sache. Nun gut, und als wir dann weiterfuhren, waren die Bücher auch verteilt. Nun kam es so, dass wir etwa zwei Jahre später wieder in Insterburg waren, aber jetzt nicht nur zum Durchfahren, sondern da hatten wir zwei Vortragsabende. Und wir hatten da sehr viele Bücher mit, wir haben weit über 1000 Bücher mitgehabt von diesen in Russisch. Und haben die jetzt auch so als Möglichkeit, die Leute einzuladen, denen die Bücher gegeben. Alle, die so irgendwann an der Straße vorbeikamen, gaben wir jetzt so dieses Buch. Und die wurden uns überall abgenommen. Und auf einmal kommt ein junger Mann daher und er sagt, dieses Buch habe ich schon. Ich denke erstmal, wie kommt hier in diese Stadt hier so ein Buch hin? Ich konnte mir gar nicht vorstellen. Ich sage, wo haben Sie das her? Wie kommt das? Ich fragte ihn nicht. Da nimmt er die Aktentasche, macht die Aktentasche auf und holt das Buch raus. Völlig zerlesen. Und dann sagt er, das haben Sie mir doch gegeben. Ich sage, Moment mal, wie das? Ich machte so ein unglaubliches Gesicht. Da schlägt er das Buch auf und zeigt mir mein Autogramm. Er sagte, damals, als Sie mir das gegeben hatten, wollte ich ein Autogramm von Ihnen haben. Und da war ich überführt. Tatsächlich, das hat er von mir bekommen. Und dann erzählt dieser Mann, dass er das Buch gelesen hat. Und dass er, da steht auch drin in dem Buch, wie man sich zu Jesus Christus bekehren kann. Und er sagt, dass ich habe genau das gemacht, was da stand. Und ich habe das vielen anderen auch gegeben. Erst hinterher wurde mir klar, was hier Gott getan hat. Überlegen wir mal, was da für eine mathematische Aufgabe dahinter steckt. Überlegen wir mal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir irgendwo in einer x-beliebigen Stadt 30 Bücher verteilen, an Leute, die da gerade so zufällig vorbeikommen. Zwei Jahre später kommen wir wieder an diesen Ort, aber an einer ganz anderen Stelle und sind dort vielleicht eine Stunde oder was weiß ich, da auf der Straße. Und da kommt genau einer von denen vorbei, der vor zwei Jahren so ein Buch bekommen hat, dass er es auch noch bei sich hat und dass er sich aufgrund des Buches bekehrt hat. Jetzt bin ich mit meiner Mathematik am Ende. Das kann ich nicht mehr ausrechnen. Das ist Gottes Mathematik. Aber dann ist mir klar geworden, dass Gott will, dass wir durch den Herrn Jesus gerettet werden. Das ist sein allergrößtes Anliegen, dass wir nach Hause finden und dass wir einmal Heimat haben im Himmel. Dass wir ewiges Leben haben. Ich hielt irgendwo einen Vortrag und hatte gesprochen über Himmel und Hölle. Und wir sind eingeladen in den Himmel, aber die Hölle gibt es auch. Und das ist ein schrecklicher Ort, habe ich gesagt. Und Gott will, dass wir in den Himmel kommen. Und das geht nur, wenn wir die Tür benutzen, die Gott uns angewiesen hat. Und diese Tür, das ist die Tür, auf der draufsteht Jesus Christus. Jesus ist die Tür zum Himmel. Hinterher kam eine Frau zu mir und sie sagte, ich will Ihnen sagen, wo ich hin will. Und ich sagte, das müssen Sie gar nicht mehr sagen, das weiß ich natürlich. Ich sage, ich habe das ja so gezeichnet vom Wort der Bibel aus. Sie wollen in den Himmel, jetzt wollen Sie wissen, wie das geht. Nein, sagt sie, ich will in die Hölle. Ich sage, das gibt's doch nicht. Wie sowas? Doch, sagt sie, ich will in die Hölle. Ich sage, das müssen Sie mir erklären. Na ja, sagt sie, stellen Sie sich vor kurzem ist meine Mutter gestorben. Meine Mutter habe ich sehr geliebt. Und ich möchte nach dem Tode dort sein, wo meine Mutter ist. Darum, sagt sie, will ich in die Hölle, weil meine Mutter nicht geglaubt hat. Und nach dem, was sie gesagt haben, wird meine Mutter eindeutig in der Hölle sein. Oh, dachte ich, das ist ein Ding, da will jemand in die Hölle. Dann habe ich ihr das so erklärt. Ich sage, das überlegen Sie sich tausendmal, was Sie da jetzt eben gesagt haben. Zunächst einmal wissen Sie gar nicht hundertprozentig genau, ob sie wirklich in der Hölle ist. Ich sage, stellen Sie sich vor, der Mann am Kreuz, der Verbrecher, der mit Jesus auch gekreuzigt wurde, der ruft in letzter Minute Jesus an und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Hätten wir die Mutter gefragt, wo ist denn ihr Sohn? Hätte die Mutter gesagt, mein Sohn, der arme Kerl, der ist schon in jungen Jahren auf die schiefe Bahn gekommen, er ist Verbrecher geworden, die Römer haben ihn gefasst und jetzt haben sie ihn gekreuzigt, der ist verloren, der ist in der Hölle. Irrtum, der ist nicht in der Hölle. Der kam mit Jesus in Berührung und wer mit Jesus in Berührung kommt, der kommt mit dem Heiland zusammen, mit dem, der die Tür zum Himmel ist. Und so kam dieser Sohn mit dem zusammen und er kam in den Himmel. Ich sage, so wissen Sie gar nicht ganz genau, wo Ihre Mutter ist. Ihre Mutter hat ja auch von Jesus gehört in ihrem Leben. Und vielleicht hat sie doch da auf ihrem Krankenlager oder wie sie gestorben ist, in letzter Minute doch noch den Herrn Jesus angerufen und um Gnade gefleht. Und Gott erhört solche Gebete in Jesus. Ich sage, das wissen Sie nicht genau. Aber ich sage, nehmen wir einmal an, weil wir es nicht genau wissen, nehmen wir einmal an, sie ist in der Hölle. Ich sage, wenn sie dort ist und sie auch dorthin wollen, sie werden sie überhaupt nicht finden. Denn sie müssen wissen, die Hölle ist nicht ein Ort der Familienzusammenführung. Auf keinen Fall. Außerdem ist es sehr finster in der Hölle. Es ist ein Ort der Finsternis. Sie werden sie gar nicht finden. Sie werden sie gar nicht sehen. Und selbst wenn sie irgendwann mal auf sie treffen würden, sie würden sie gar nicht mehr lieben. Denn Menschen, die sich hier auf der Erde geliebt haben, können sich überhaupt nur lieben, weil Gott in dieser Welt ist. Liebe in dieser Welt gibt es nur deswegen, weil Gott die Liebe ist. Nur deswegen. Und Gott ist in dieser Welt. Aber an jenem Ort in der Hölle, da ist Gott nicht mehr. Und wo Gott nicht mehr ist, da gibt es auch keine Liebe mehr. Da gibt es nur noch Hass. Hass und Neid und Zank und Streit. Es ist furchtbar an jenem Ort, wo Gott nicht mehr ist. Ein schrecklicher Ort. Entscheiden Sie sich richtig, dass Sie in den Himmel kommen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Vorträge halte, hier und dort. Um Menschen einzuladen und sie zu erwärmen und es ihnen deutlich zu machen, mach dich doch auf den Weg in den Himmel, damit du nicht in die Hölle kommst. Das ist der einzige Grund. Darum, das hat ja Jesus auch gesagt, geht hinaus in alle Welt und verkündigt diese Botschaft des Heils, denn nur diese Botschaft des Evangeliums wird euch retten. Es gibt keine andere Botschaft, die retten kann. Keine, überhaupt nicht. Da können wir über die ganze Welt reisen. Und was uns alles vorgelogen wird, das stimmt alles nicht. Es gibt nur eine einzige Tür, die wirklich in den Himmel führt. Alles andere sind Fantastereien, die die Menschen erfunden haben. Fata Morganen in einer Wüste der verlorenen Menschheit. Nur Jesus allein rettet, nichts anderes. Keine Religion rettet, keine Kirchenzugehörigkeit, egal wozu wir gehören. Und wenn noch jemand sagt, ja, wir sind die allein selig machende Kirche, stimmt nicht. Es gibt keine allein selig machende Kirche, es gibt nur einen allein selig machenden Jesus Christus. Das müssen wir wissen. Nur Jesus Christus und nichts anderes führt uns in den Himmel. Aber wenn wir zu ihm kommen, dann haben wir die Gewissheit, wenn ich aufbreche und zu ihm komme, dann wird mir augenblicklich an diesem Tag, zu dieser Stunde, das ewige Leben übereignet. Das ist Evangelium. Hat nichts zu tun mit irgendeiner Frömmigkeit, mit irgendwelchen Dingen, die die Menschen erfunden haben. Absolut gar nichts. Ich entscheide mich für diesen Jesus und kann froh sein in Ewigkeit. Ich werde gebucht für den Himmel. Ich werde eingetragen in das Buch des Lebens. Und am Ende sagt die Bibel, Da werden Bücher aufgeschlagen im Gericht Gottes und da wird geguckt, nachgeschaut, ob mein Name da drin steht. Und wenn mein Name da drin steht, wunderbar, geh weiter in den Himmel hinein. Du hast eines Tages die Botschaft des Evangeliums gehört und hast das angenommen. Das hat dich in den Himmel gebracht. Nicht irgendwelche Werke, die wir da tun oder irgendetwas, was wir da vielleicht in diesem Leben meinen, was wir da Gutes getan haben. Keine gute Tat ist in der Lage, auch nur irgendeine Sünde zu kompensieren. Das können wir überhaupt nicht, das gibt es nicht. Sünde kann nur bezahlt werden durch das Blut Jesu Christi. Das ist die einzige Währung, die zählt. Und darum können wir zu ihm kommen. So unkompliziert ist das, so einfach. Wir lassen uns einladen zu Jesus Christus und wir beten zu ihm und machen das fest. Und der Jesus sagt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Das ist die Einladung von heute Abend. Unvorstellbar groß und weit ist das, was uns angeboten wird. Wir stehen vor der Entscheidung, ob wir das ewige Leben haben wollen oder ob wir das nicht wollen, dann sind wir weiterhin auf der Straße der Verlorenheit. Das ist sehr gefährlich. Ich möchte nicht wandern auf der Straße der Verlorenheit. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich lebe, ob ich die Chance noch habe, umzukehren. Das ist eine sehr gefährliche Straße, diese breite Straße, von der Jesus sagt, sie führt zur Verdammnis. Da kann man eigentlich nur, wenn man weiß, auf welcher Straße man läuft, sofort und schnell, schleunigst runter zum Herrn Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, nimm mich an. Und er erhört das Gebet und nimmt es augenblicklich an, wenn wir kommen. Das ist die Botschaft des Heils. Glaube an den Herrn Jesus, damit du gerettet wirst. Das können wir heute tun. Weil er uns das so einfach macht und auch jedem von uns anbietet, wollen wir ihm dafür danken und ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir staunen darüber, wenn wir über dich nachdenken. Du bist der Sohn Gottes, vom Vater eingesetzt als Schöpfer. Du bist der Herr aller Dinge, im Mikrokosmos, im Makrokosmos. Und du bist gleichzeitig auch der Mann am Kreuz, der gestorben ist für unsere Schuld und Sünde, damit der Weg für uns frei wird, um in den Himmel zu kommen. Herr Jesus Christus, ich kann dir nur dafür danken, dass du so etwas Großes für uns bereitet hast und dass du uns das heute Abend anbietest, jedem Einzelnen von uns, dass wir zurückbleiben dürfen und kommen und das im Gebet festmachen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du nicht fragst, wie alt wir sind, ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, wer auch immer hier ist, die Einladung gilt für uns alle. Herr Jesus, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn wir einfach uns auf den Absatz umdrehen und nach Hause gehen. Schenk es uns, dass wir zurückbleiben und als Gerettete eingetragen werden im Buch des Lebens. Denn unsere Heimat ist im Himmel. Das hast du vorgesehen. Ich möchte dir dafür danken, Herr Jesus, und hilf einem jeden, jetzt auch hier zu bleiben. Amen. Jetzt stellt sich die Frage, wie machen wir das? Das Evangelium ist von einer so wunderbaren und auch einfachen, aber auch durchdringenden Art, dass das jeder verstehen kann und tun kann. Und so können wir jetzt, wenn diese Veranstaltung gleich beendet ist, einfach hier vorne in den ersten Reihen Platz nehmen. Während die anderen rausgehen, bleiben wir hier. Ich werde meine Bibel aufschlagen und anhand ganz weniger zentraler Stellen der Bibel, die uns das beschreiben, wie wir Jesus finden können, erklären. Und dann werde ich mit uns beten, wer das will. Es wird niemand gezwungen, ich frage auch niemanden aus. Und ich würde auch so bitten, wenn jemand mitgebracht worden ist, eingeladen worden, vielleicht der Nachbar oder Arbeitskollege oder wer auch immer, dann kann der auch mitkommen, gar keine Frage. Der muss ja nicht irgendwo warten. Dann kommen beide mit oder zu dritt, wie es also gerade hinkommt. Wir haben hier Platz, ich erkläre das für alle und dann können wir das hinterher tun. Der Jesus möchte uns heute Abend retten. Dieses Angebot sollten wir unbedingt annehmen. Der Herr segne uns in unserer Entscheidung.